Nur damit keiner vergisst, was das Thema denn heute ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Und auch von mir und von Heidrun sage ich schon mal, ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr, 2024. Ja, die Liebe. Wo fängt man denn da an? Kennt ihr das? Das kennen wir doch alle. Noch aus der Schule, oder? Ja, in einem Code, klein und fein, liegt das Geheimnis klar und rein. DNA, ein Lebensband so zart, webt das Leben kunstvoll und apart. Ne, ihr kennt das, DNA. Das Gedicht gerade, das sage ich mal ganz ehrlich, das war von ChatGPT. Also ich habe es eingegeben und der hat es mir ausgespuckt. So geht das heute manchmal. Gut, DNA, mikroskopisch klein und doch so bedeutsam. Denn sind doch in diesem DNA so viele äußere Eigenschaften festgelegt. Haarfarbe, Nasenform, Körperlänge, Geschlecht, um mal ein paar zu nennen. Wusst ihr, dass der Mensch, obwohl er die Krone der Schöpfung ist, nicht die größte DNA hat und auch nicht die meisten Genen? Wer hat das wohl? Also größte DNA an Menge und an Gewicht hat dieses Tierchen, das ist der Lungenfisch. Der hat ungefähr 14 mal so viel DNA an Menge wie der Mensch. Und welches Tier hat wohl die meisten Gene, die meisten Eigenschaften? Das ist der Wasserfloh. Der hat ungefähr 30% mehr Gene, mehr von diesen Kombinationen als der Mensch. Nicht, ne, dass wir meinen, wir seien ja das Beste und das Höchste und das, ne? Wir sollten, falls wir hochmütig sind, das hat auch mal ein Rabbiner gesagt. Ne? Warum denn erst all die anderen Tiere und dann der Mensch geschaffen wurde? Damit, wenn der Mensch sich erhebt, die Mücke zu ihm sagen kann, in diesem Fall der Wasserfloh zu ihm sagen kann, Edge, ich war schon eher da und ich habe mehr Gene. Okay, was soll aber denn diese Banane? Tja, Wissenschaftler fanden heraus, dass die menschlichen Gene zu 55% mit denen einer Banane übereinstimmen. Da habe ich auch geschlagert. Mann. Alles Banane oder was? Aber gut, die anderen 45% machen dann doch schon einen ganz schönen Unterschied. Okay, nicht nur äußere Eigenschaften sind im DNA festgelegt, auch gewisse Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen. Wir kennen das doch. Der Dickkopf, das hat er von dir. Du warst als Kind genauso. Habt ihr schon was schon mal gehört? Ja, ne? Ich schon, ja. Sowas Ähnliches halt. Allerdings ist natürlich auch ein Großteil unseres Verhaltens auch bestimmt von Erziehung, Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, Erlebnisse, die uns geprägt haben, auch Vorbilder, denen wir nachahmen möchten und einiges mehr. Und die Wissenschaft steckt da noch voll in der Forschung, weil sie wissen gar nicht, welches Verhältnis zwischen dieses DNA, die erblichen Eigenschaften und diesen genannten Faktoren sind. Welches Verhältnis da besteht? Die einen sagen, es ist mehr, ne, es sind erbliche Eigenschaften so, und die anderen sagen, es sind mehr die Einflüsse im Leben, von der Erziehung und so weiter. Aber wie ist das nun mit der Liebe? Wäre ja einfach, Liebe im DNA. Dann ging das ja eigentlich normalerweise von alleine. Ne? Dann hätten wir heute Morgen mit diesem Thema überhaupt keine Schwierigkeiten. Alles soll in Liebe geschehen. Dieser Antrieb, sich an andere Menschen zu binden, dieser Antrieb, der ja unser ganzes Verhalten bestimmen soll, wie wir es in der Jahreslosung hören, ist wohl ein sehr zentraler Begriff in unserem Leben. Und so würde ich auch die Jahreslosung verstehen. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wir müssen aber, wenn wir dann über dieses Thema mal reden, über die Liebe, auch einen kleinen Unterschied machen zwischen drei Arten von Liebe. So im Allgemeinen sagt man das. Es gibt erstens die freundschaftliche Liebe. Da gibt es so ein griechisches Wort für, steht auch ab und zu in der Bibel, das heißt Philia. Die Zuneigung zu und die Verbindung mit einem Menschen, der uns sympathisch ist. Jemand, der uns liegt, wie wir so sagen, mit dem wir uns verstehen. Und in dieser Art von Liebe und Freundschaft werden wir durchaus beeinflusst von den Faktoren, die wir vorhin genannt haben, sogar auch vom Erblichen. Es gibt Menschen, die liegen einem einfach mehr als andere. Das ist normal. Ne? Durch diese ganzen verschiedenen Verhaltensfaktoren, die da sind, auch wie Erziehung und das alles, das hat uns beeinflusst. Und es beeinflusst uns auch in unseren Freundschaften. Die zweite ist die erotische Liebe, die leidenschaftliche und manchmal auch stürmisch, vor allem wenn wir verliebt sind. Wir kennen das griechische Wort Eros. Und auch da spielen viele von diesen eben genannten Faktoren eine Rolle. Und dann ist da noch als drittes die selbstlose, wohlwollende Liebe. Die Liebe, die uneigennützig das Wohl des anderen sucht, die wird im Griechischen Agape genannt. Und das ist ja das Wort, was wir in der Bibel immer wieder finden, auch in der Jahreslosung. Die ganze Bibel spricht davon und natürlich insbesondere das Neue Testament. Hier stellt sich also nicht die Frage nach den Genen oder nach anderen äußeren Einflüssen. Sei es denn, es handelt sich vielleicht wirklich um die Person, die unser Ein und Alles ist. Das gibt es nicht oft. Ein Beispiel haben wir vielleicht in der Bibel. Da wird an einem Tag zu Abraham gesagt, sagt Gott zu Abraham, gehe zum Berg Moria und opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Den du liebst, dein Ein und Alles. Vielleicht, im Einzelfall kann es das vielleicht geben, dass ein Mensch wirklich jemand hat, Ein und Alles, für den er alles tut. Auch sich selbst opfert. Auf alle Fälle ist es diese Liebe, die Gott auch dazu brachte, seinen Volk Israel zu erwählen. Da heißt es im 5. Buch Mose, in Kapitel 7, da sagt Mose, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, die Erwählung Israels. Warum? Aus Liebe. Und das ist der erste Punkt heute Morgen, die Liebe, wahre Liebe, hat seinen Ursprung in Gott. Von der ersten Seite der Heiligen Schrift bis zu den letzten Seiten zeigt uns Gott, Gott, der vollkommen ist, der heilig ist, der gerecht ist, der kein Schatten von Wechsel hat, ja, der für uns vollkommen unnahbar ist, zeigt er aber, was sein Antrieb für sein Handeln mit den Menschen ist. Äußerst wohlwollende Zuneigung und Liebe. Und trotz tausende von Jahren voller Auflehnung und Ablehnung seitens des Menschen endet die Bibel mit der ultimativen Verheißung Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Und wir haben keinen Grund, an die Wahrhaftigkeit dieser Worte zu zweifeln. Denn Gott hat doch die Erlösung der Menschen und die Erfüllung seiner Verheißung, dafür hat er sein Ein und Alles gegeben. Wir kennen den Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Gibt es wahre Liebe? Ist ja schon mal so eine Frage, ne? Kann man sich vorstellen, vielleicht in irgendwelchen Talkshows mal gewesen. Gibt es die wahre Liebe? Das ist das, was man sich ja unter Menschen immer wieder fragt. Aber die wahre Liebe gibt es bei Gott. Sie hat ihren Ursprung in ihm. Jetzt schicke ich aber gleich was hinterher. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Da ist der zweite Punkt. Die Liebe kommt als Gebot zu uns. Schon die Bücher Mose, also das Gesetz Israels, die Tora, das ist die Grundlage und die wichtigste Quelle des jüdischen Glaubens. Sie zeigt im Kern, was der wichtigste Antrieb zum Handeln ist. Da gibt es ja das Bekenntnis, was, ich sag mal, jeder jüdische, zumindest jeder jüdische gläubige Mensch eigentlich kennen muss. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Da steht ganz klar die Aufforderung, Gott lieben. Aber auch unser Herr Jesus hat es da auf den Punkt gebracht, auf die Frage, die ihm von der theologischen Elite, von den Schriftgelehrten in seiner Zeit gestellt wurde, nämlich, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Sie wollten ihn ja herauslocken, sie wollten ja ihn herausfordern und ihn an irgendeine theologische Feinheit aufhängen, könnte man sagen, so, ne? Ihn festnageln. Also auf diese Frage hat er geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Die ganze Gesamtheit des Alten Testamentes fasst sich darin zusammen. Und wir wissen, auch Gott erscheint und in all seinem Handeln immer wieder als der aus Liebe sich den Menschen zuwendet. Denn er hätte es nicht tun müssen. Es gab für Gott, der absolut Gerechte, keine moralische Verpflichtung, weder uns zu schaffen, noch uns nach der ganzen Rebellion, noch den Menschen zu erlösen. Aus Liebe hatte er sich den Menschen immer wieder zugewandt. Und da ist das Gebot. Auch wir sollen uns einander so zuwenden. Wie erfolgreich sind wir denn im Nachkommen dieses Gebotes? Wenn wir die Geschichte Israels, wenn wir die Geschichte des Christentums, ja, wenn wir unsere eigene persönliche Geschichte einmal anschauen, wenn ich bei mir schaue, nicht sehr erfolgreich. Vieles, was vermeintlich gut geschah, war wohl mehr religiöser Pflichterfüllung oder auch anerzogene Gewohnheit. Man macht es eben, weil man es macht. Vieles ist nicht geschehen, weil wir enttäuscht worden sind von Mitmenschen. Vieles ist aber auch durch blanker Egoismus nicht möglich gewesen. wir haben versagt, weil wir eben von diesem Ursprung der Liebe, von Gott, getrennt sind durch die Sünde. Und weil immer wieder diese Trennung sich manifestiert. Die Liebe. Nicht genetisch vererbbar, nicht anerziehbar. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Alles soll geschehen in Liebe. Ich komme zum Dritten. Die Liebe als erfahrene Tatsache und die Liebe als durch den Heiligen Geist gewirkte und gewachsene Frucht. Es fängt doch damit an, dass ich erkenne, dass Gott mich erkennt und liebt. In meiner ganzen Verlorenheit und in meinem Bestimmtsein von allem Möglichen in meinem Leben, bin ich bestimmt. Nur nicht von der Liebe zu Gott. Und wenn er mich so erkannt hat und liebt, dann bin ich eingeladen, mein Vertrauen auf ihn zu setzen. Und indem ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze, so wie die Bibel es sagt, darf ich mich auch als Gottes Kind wiedererkennen. Und darf ich in dieser Vater-Kind-Beziehung mit Gott leben. Und dann ist die Liebe Gottes auch in mir zum Wachsen angelegt. Nicht in unsere DNA, aber durch den Geist ganz wohl in unserem Leben. Es ist da. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dann ist es da. Und eigentlich ist sie für ein Kind Gottes eine Selbstverständlichkeit. Und das ist das, was geschehen muss. Erkennen und glauben, vertrauen. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, heißt es. Allerdings ist dieses Wachstum der Liebe keine passive Angelegenheit. Es bedarf schon intensive Pflege dieser Verbindung zu Gott. Dieses Erkennen und Vertrauen. Indem wir uns ihm auch mehr und mehr anvertrauen und wobei wir auch Stück für Stück mehr von ihm erkennen dürfen, wie auch wir so von ihm erkannt worden sind. Wir haben es vorhin, haben wir aus 1. Korinther 13 gelesen. Und da steht dann ein paar Verse weiter auch. Jetzt erkenne ich stückweise, Schritt für Schritt. Dann aber, am Ende, werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt wurde. Das Erkennen von Gottes Liebe, das immer wieder feststellen, jeden Tag sehen, damit wach werden, damit schlafen gehen, ist so wichtig für dieses Wachstum, damit wir befähigt werden zur Liebe. Und dann sind wir auch aufgefordert, diese vielen Charakteristiken der Liebe zu entdecken, wie wir sie eben gehört haben im Lesen von 1. Korinther 13, in diesem Poetry Slam von Petra Halfmann und auch in dem Lied, was wir gesungen haben, das Lied zur Jahreslosung. Und in der Bibel täglich neu lesen, neu entdecken. Was ist die Liebe? Wie äußert sie sich? Und dann sind wir auch imstande, diese Liebe sichtbar werden zu lassen. Paulus sagt es so: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, auf dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich komme zum Schluss. Man kann ja lange über Liebe reden. Aber ich denke, wir wissen genug und sie sollten uns dem zuwenden und umsetzen. Also komme ich zum Schluss. Eins ist wichtig, dass wir irgendwie auch gehalten sind. Ich fand dieses Bild so schön, weil es zeigt uns, dass wir sind im Herzen Gottes. Und nur im Herzen Gottes ist das gegeben, dass etwas in uns wächst, dass in uns und an uns was wächst, dass Frucht da ist. Und ich habe ja gesagt, die Liebe ist gewachsene Frucht durch den Heiligen Geist. So steht es in Galater 5. Also bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes, sagt die Schrift. Damit es dann auch wirklich die ursprüngliche, echte Liebe Gottes ist, in dem alles geschehen soll. Heute in einer Welt, in der so viele Fälschungen, so viele Fakes und Unwahrhaftigkeit gibt. Es soll echt sein. Es soll das sein, dass wir Gott erkannt haben und erkannt sind. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Mit dem Vers möchte ich abschließen und möchte noch mit euch beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Offenbarung deiner selbst, eben in dieser Liebe. Wir danken dir für deine endlose Geduld und schier endlose Liebe, womit du uns nachgehst, nachgegangen bist und nachgehst. Und wir dürfen jeden Tag, jeden Morgen aufwachen mit dieser Gewissheit, dass du mit deiner Liebe zugegen bist. Und dass wir es entdecken dürfen, was es bedeutet, dass du uns liebst und dass wir dich kennen dürfen und, Herr, dass auch wir lieben dürfen. Und schenk, dass wir uns gegenseitig zu Nutznießern machen, indem wir lieben und dass wir dein Wort erfüllen. Ja, Herr, dass du dein Wort, dieses Wort der Jahreslosung auch in unserem Leben erfüllen kannst. Wir danken dir für deine Güte und wir beten dich an. Amen.